sagte Ihnen gestern, wie ich an einen Punkt kam, an dem ich nicht mehr weiterkam. Ich wurde irre an Gott und an seinem Wort. Und aus dieser letzten Not heraus schrie ich nun zu Gott, bitte gib mir Antwort aus deinem Wort. Ich war bereit, meine Pfingstbrille abzusetzen, durch die ich ja nun bis dahin die Bibel gelesen hatte, und wollte einmal ganz objektiv lesen, was da steht. Während ich denn nun vor Gott lag und um Antwort bat, kam mir der erste Gedanke, woher resultierte denn eigentlich so all das, was ich erlebt habe? Woher kamen denn all die Gaben, die ich hatte und die all die anderen hatten und die doch so falsch waren? Und mir wurde klar, es kam aus der Geistestaufe. Über die Geistestaufe habe ich viel gepredigt, habe viele Menschen verführt. Und nun fragte ich die Bibel, was sagt die Bibel eigentlich über Geistestaufe? Ich fand zunächst einmal, dass in allen vier Evangelien von Johannes dem Täufer etwa das Gleiche gesagt wird, ich taufe euch mit Wasser, der aber nach mir kommen wird, der wird euch mit Heiligem Geist und mit Feuer taufen. Beziehungsweise nur mit Heiligem Geist taufen oder in Heiligem Geist taufen. Dann finden wir es in der Apostelgeschichte, als der Herr Jesus gen Himmel fuhr, bevor er gen Himmel fuhr, da sprach er, Apostelgeschichte 1 von Vers 7, er sprach aber zu ihnen, es gebührt euch nicht zu wissen Zeit oder Stunde, welche der Vater in seiner Macht bestimmt hat. Ihr werdet aber die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, welcher auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein. Und so weiter. Hier nimmt der Herr Jesus das auf, was Johannes vorher auch sagte, und wies hin, sie würden getauft werden in Heiligen Geist. Sie würden empfangen die Kraft des Heiligen Geistes. Wir wissen, das geschah dann zu Pfingsten. Da sandte Gott seinen Geist auf jene wartende Schar herab. Nach Pfingsten lesen wir noch zweimal etwas von Geistestaufe. Wir haben das ja schon einmal gehört, Bruder Langhammer erwähnte es am ersten Abend, das Substantiv Geistestaufe, das Hauptwort Geistestaufe kommt nicht vor, sondern nur das Tätigkeitswort, das Verb in den Heiligen Geist taufen. Aber ganz gewiss gehen wir da nicht falsch, wenn nun das Moment, wenn nun der Akt des in den Geist hineingetauft Werdens auch mit Geistestaufe bezeichnet werden kann. Ich habe da keine Hemmungen. So darf ich also annehmen, und gewiss sind wir alle der gleichen Überzeugung, dass zu Pfingsten die Taufe mit dem Heiligen Geist, die Taufe in den Heiligen Geist vollzogen wurde, auf die 120, die dort warteten. Nach Pfingsten also lesen wir noch zweimal etwas von diesem in den Heiligen Geist taufen. Wir finden das zunächst einmal in Apostelgeschichte 10, Apostelgeschichte 11. In der Apostelgeschichte 10 war Petrus bei den Heiden, bei diesem heidnischen Hauptmann Cornelius, und dort, während er predigte, fiel der Heilige Geist auf alle, die den Worten zuhörten, und sie fingen an, in Zungen zu reden und zu weissagen. Als Petrus dann hinaufkam nach Jerusalem, zankten die Juden mit ihm und sagten: Du bist eingegangen zu den Männern, die nicht Juden sind, und hast mit ihnen gegessen. Und nun fängt Petrus an von Vers 4 und erzählt ihnen der Reihe nach alles ausführlich. Und dann lesen wir Vers 15: Indem aber ich anfing zu reden, fiel der Heilige Geist auf sie, gleich wie auf uns am ersten Anfang. Da dachte ich an das Wort des Herrn, als er sagte: Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden. Wenn nun Gott ihnen die gleiche Gabe gegeben hat, wie auch uns, die da gläubig geworden sind, an den Herrn Jesus Christus, wer war ich, dass ich konnte Gott wehren? Petrus bezeichnet also das, was er bei den Heiden in dem Hause Cornelius erlebt hatte, mit Geistestaufe, mit dem Getauftwerden im Heiligen Geist, gleich wie wir am Anfang. Und das zweite Mal nach Pfingsten lesen wir etwas davon in dem Brief des Apostel Paulus an die Korinther. Und zwar im 1. Korinther Kapitel 12, Vers 13. Da lesen wir: Denn wir sind durch einen Geist alle zu einem Leibe getauft. Wir seien Juden oder Griechen, Unfreie oder Freie, und sind alle mit einem Geist getränkt. Über dieses Wort habe ich früher auch gepredigt. Aber mit einem Mal schlagartig begriff ich, was da eigentlich steht. Mir wurde plötzlich klar, der Apostel Paulus zerteilt den Leib Christi nicht, wie es zum großen Teil in der Pfingst- und charismatischen Bewegung geschehen wird, zwischen Geistgetauften und Nicht-Geistgetauften. Sondern hier sagt er: Wir alle. Das schreibt er ja an die Korinther, schließt sich mit ein. Und ich bin überzeugt, dass jeder Gläubige, jedes Gotteskind, das diese Schrift, diese Stelle liest, auch da mit eingeschlossen ist. Denn wir sind durch einen Geist alle zu einem Leibe getauft. Wir seien Juden oder Griechen, Unfreie oder Freie, und sind alle mit einem Geist getränkt. Bevor ich ein Pfingster wurde, war ich ein Gotteskind. Ich war ein Lied am Leibe Jesu Christi. Das war mir ganz klar. Ich war ein Zeuge meines Herrn. Mit einem Mal begriff ich, was da steht. Wenn ich ein Glied am Leibe Jesu war, dann war ich es doch nur deswegen, weil ich durch den einen Geist zu dem einen Leibe getauft war. Ich war also Geist getauft, sonst wäre ich kein Glied am Leibe Jesu gewesen. Ich war mit dem einen Geist getränkt. Da begriff ich. Ich habe gebetet: Herr Jesus, bitte taufe mich mit Heiligem Geist und mit Feuer. Und Gott sagt mir in seinem Wort: Mein Kind, du bist doch schon getauft mit dem Heiligen Geist. Du bist doch ein Glied meines Leibes. Und ich sage: Oh Herr Jesus, taufe mich mit Heiligem Geist. Und Gott sagt: Mein Kind, du bist doch schon mit dem Heiligen Geist getauft. Hier in meinen Worten steht es doch, ich habe es dir doch zugesprochen. Und ich bete: Herr, taufe mich mit Heiligem Geist. Nicht nur einmal, fünfmal, hundertmal, tausendmal, jahrelang habe ich zu Gott geschrien: ich habe gefastet, was habe ich alles getan? Und Gottes Wort sagt, mein Kind, du bist doch mit dem Heiligen Geist getauft. Ich glaubte dem Worte Gottes nicht. Ich glaubte den anderen. Und dann geschah es. Ist es denn dann verwunderlich, wenn nicht Gott mir gibt, was er mir schon längst gegeben hat, sondern wenn nun ein anderer mir gibt, weil ich ja im Ungehorsam bete, weil ich im Ungehorsam dem Worte Gottes, im Unglauben dem Worte Gottes gegenüber gebetet habe, da begriff ich, dann kam ein anderer Geist in mich hinein. Und von diesem einen falschen Geist resultierten dann einfach auch all die anderen falschen Gaben. Ein falscher Geist kann nicht gute Gaben geben. Ein guter Baum kann nicht böse, ein falscher Baum kann nicht gute Früchte bringen. Also war es mir mit einem Mal klar, da lag die Ursache in der falschen Lehre und in der falschen Praxis der Geistestaufe. Nun wollen wir natürlich auch erkennen, dass es besonders auch in der charismatischen Bewegung, zum Teil auch in der Pfingstbewegung, Mülheimer Prägung, die Lehre so gibt, dass Wiedergeburt gleich Geistestaufe ist. Es gibt also auch in den Pfingstkreisen Menschen, die betonen die Geistestaufe nicht. Ich kam aus Kreisen, in denen die Geistestaufe gelehrt und auch eben praktiziert wurde. Was sagen dann die anderen? Da gehen die Meinungen weit auseinander. Es ist einfach auch wieder ziemlich Zeit, um etwas aufzuzeigen, die Strömung innerhalb dieser ganzen Pfingst- und charismatischen Bewegung. Die einen sagen, so hat es mir ein namhafter charismatischer Prediger einmal gesagt, von der Schöpfung her liegen alle Gaben in jedem Menschen. Die Gaben müssen nur geweckt werden. Entweder weckt sie der Heilige Geist, dann wird er sie auch benutzen, oder es weckt sie ein Teufelsgeist, dann wird sie der Satan benutzen. Und dann fragte ich, ja, sag bitte aber einmal, nehmen wir an, da ist ein Mensch, bei dem sind nun diese Gaben geweckt worden durch einen Teufelsgeist. Jetzt sind also Hellseherei dort, jetzt ist Besprechung dort anstatt göttlicher Heilung. Nun geschehen all die anderen Kräfte des Teufels, die ja, wir haben es gerade gelesen, durch diese falschen Propheten und falschen Apostel auch praktiziert werden in der Kraft des Teufels. Nun bekehrt sich dieser Mensch zu Jesus. Was denn aber nun? Ja, sagte er mir, ist doch ganz einfach. Dann geschieht ein Herrschaftswechsel und nun übernimmt der Heilige Geist die Gaben und Kräfte, die der Teufel geweckt hatte. Eine andere Gruppe, die sagt das folgendermaßen, bei jeder Wiedergeburt werden alle Gaben und Kräfte in den Menschen hineingelegt und nun muss der Mensch selber diese Gaben wecken. Man beruht sich da fälschlicherweise auf das Wort des Paulus an Timotheus, erwecke die in dir ruhende Gabe, die in dir liegt durch die Handauflegung der Ältesten oder im zweiten Brief durch meine Handauflegung. Das ist natürlich ein Irrtum. Das Wort, das Paulus da braucht, heißt eigentlich, entfache wieder zur neuen Flamme. Das, was schon da ist, was dir gegeben ist, irgendwann wurde es dir geschenkt. Nun bist du vielleicht damit nicht sorgsam umgegangen, hast es vernachlässigt, nun wecke es wieder, fache es wieder an zur neuen Flamme. Wenn wir aber nun meinen, jeder Christ soll nun in sich hineinhorchen und aus sich heraus aufwecken die Gabe des Zungenredens, der Visionen und der Prophezeiungen und der Krankenheilung und all dieser Gaben, dann merken wir, befinden wir uns auf einem ganz, ganz gefährlichen Wege. Dann öffnen wir uns einfach all diesen falschen Mächten und Kräften und Gaben. wenn das so ist, dass von der Schöpfung her all die Gaben in den Menschen liegen, dann sind das also nicht Gaben des Heiligen Geistes. Dann sind das also Gaben der Schöpfung. Dann könnte man die mit Talente bezeichnen, aber nicht mit den Charismen. Ich habe es in vielen Fällen erlebt, dass Menschen, die vorher die Gaben des Teufels hatten, nachdem sie sich bekehrten, dieselben Gaben hatten, nur in einer lichten Gestalt. Ich habe es ja gestern Abend kurz erwähnt. Aber das habe ich erfahren. Wenn solche Menschen das erkannten und sich darunter beugten und sich davon lossagten, oder wenn mit ihnen gebetet wurden, dann war das weg. Dann hörten sie keine Stimmen mehr, dann sahen sie keine Visionen mehr, dann hatten sie keine Wahrträume mehr, dann hatten sie keine Eingebungen mehr. So dürfen wir sagen, und das will ich einmal ganz klar sagen, diese Gaben entspringen nicht dem natürlichen Menschen, sondern sind Gaben, die gegeben werden und sind immer abhängig von dem Geber. Sie sind niemals selbstständig, niemals willentlich oder willkürlich in meiner Hand, dass ich sie gebrauche. Und darin liegt eine große Gefahr. Gut, das nur von diesen beiden Linien Pfingst und charismatischer Bewegung. Nun kam die nächste Frage. Gewiss, es war mir klar, bei mir und bei all den anderen Pfingstern kommen nun diese falschen Gaben aus dieser falschen Lehre und Praxis der Geistestaufe her. Kein Wunder, dass dort ein falscher Geist sich bereit gemacht hat. Die nächste Frage, die ich mir stellte, war, wie war eigentlich der prophetische Dienst im Alten und im Neuen Testament? Ich berichtete Ihnen ja gestern und vorgestern etwas, wie so die Prophezeiungen aussehen. Ich könnte Ihnen noch einige vorlesen, aber es fehlt mir einfach die Zeit dazu. Und dann frage ich mich, wie war der prophetische Dienst im Alten Testament? Ich habe dort viele Antworten gefunden, aber ich will nur einmal eine entscheidende sagen. Ich las, Gott sprach zu Jesaja, geh hin und predige. Und Gott sagt ihm alles, was er zu sagen hatte. Dann hat Jesaja das Wort Gottes, geht hin und sagt in göttlicher Vollmacht und in göttlicher Autorität, so spricht der Herr. Gott redet zu Jeremia, geh hin in das Tor des Tempels und sprich, so spricht der Herr, und er sagt ihm seitenlang, was er reden soll. Und er behält das auch. Jeremia geht hin und geht weiter, was Gott ihm vorher gesagt hatte. Hesekiel, Gott sagt, du Menschenkind, geh hin und weissage, so spricht der Herr, und er sagt ihm alles, was er weissagen soll. Und Hesekiel, der durfte das dann in der göttlichen Autorität sagen, so spricht der Herr. Aber unsere neuzeitlichen Propheten und Prophetinnen, die machen das nicht so, sondern die reden es medienhaft. So, als wenn im selben Augenblick Gott, der Heilige Geist oder Jesus aus ihnen herausredet. Jetzt in diesem Augenblick spricht der Herr. Das war mir also ein Kennzeichen echten und falschen Prophetentums. Wir finden viele Stellen im Alten und im Neuen Testament, und wenn es Sie interessiert, machen Sie sich einmal die Mühe und schauen einmal, wie haben die Männer, die Propheten der Bibel geweissagt. Wir finden den Propheten Agabus. Er kommt und weissagt das, was er hatte, eine große Teuerung. Ein andermal kommt er herab von Jerusalem zu dem Paulus und nimmt den Gürtel des Paulus, bindet sich selber die Hände und sagt, so werden die Heiden den Mann binden, dem der Gürtel gehört. Agabus hatte den Auftrag. So kam er. Es war nicht intuitiv, es war nicht eingebungsmäßig. Es war nicht mit einmal wie ein Medium, das aus ihm etwas herausredete, sondern er hatte einen klaren Auftrag. Wir finden eine andere Stelle, bei dem König Josaphat, er steht im Tempel, ein großes feindliches Heer ängstigt ihn, er schreit zu Gott, sein ganzes Volk hat er versammelt und dann fällt der Geist auf einen Leviten, er wird mit Namen genannt, und nun spricht dieser Levit jetzt in der Eingebung, unmittelbarer Eingebung. Höre, Josaphat, höre, du Volk Israel, so spricht der Herr. Aber nun gebraucht er nicht die erste Person, indem er weiterfährt, ich werde das tun, sondern ihr sollt das und das tun und nicht ihr seid es, sondern der Herr wird für euch streiten. Nicht in der ersten Person. Das finden wir nur dort, wo Gott dem Propheten vorher das Wort gibt und er gibt es weiter. Aber niemals dort, wo ein Prophet im Augenblick der Eingebung weissagt. In der Pfingstbewegung spielt die Prophetie die größte Rolle. Ich habe schon ganz kurz erwähnt, dass dort Sünden aufgedeckt werden, dass dort Weisungen gegeben werden, dass dort der Zustand der Menschen geoffenbart wird, dass dort sogar die Lehre erklärt wird. Vor einiger Zeit sprach ich noch mit einem Bruder, ich habe ihn überführt und seine Frau all der falschen Gaben. Und dann sagte mir dieser liebe Bruder, ja weißt du, wir haben unsere Gabe gereinigt. Und nun können wir weiter damit arbeiten. Und ich fragte ihn, sag mal, was verstehst du denn eigentlich darunter, die Gabe zu reinigen? Entweder war es der Heilige Geist, der das eingegeben hat, den darf, braucht man ganz gewiss nicht zu reinigen. Oder es war der Teufel und den kann man nicht reinigen. Seht mal, welch eine verschrobene Vorstellung haben die Menschen von dem Gabendienst. Wir haben unsere Gabe gereinigt. Und dann sagte mir dieser Bruder auch, ja, besonders seine Frau hat einen ganz ausgesprochenen Gabendienst. Und dann geschieht es oft, wenn wir über ein Bibelwort nicht zurechtkommen und der eine sieht das so und der andere sieht das so an, dann beten wir und dann kommt von Gott her die Auslegung, durch Botschaft, oft durch Zunge und Auslegung, oft durch direkte Weisung, oft auch verbunden mit einer Vision. Und nun ist also das Wort Gottes erklärt. Basta. Wenn Gott spricht, dann hat kein Mensch mehr was zu sagen. Nun wissen alle, so ist es richtig. Wenn wir die Kirchengeschichte nachlesen, von Anfang an, dann werden wir feststellen, dass alle Irrlehren in die Gegenwart hinein durch solch einen Offenbarungs- und Gabendienst entstanden sind. Was ist denn das eigentlich, die Gabe der Prophetie? Ich möchte einmal sagen, zunächst einmal ist das eine Offenbarung, etwas Verborgene. Dieses Verborgene kann in der Vergangenheit, in der Gegenwart und in der Zukunft liegen. Und Ludwig Albrecht, der Bibelübersetzer des Neuen Testamentes, der hat das einmal so gesagt, und das Verborgene Gottes, was Gott in seinem Herzen bewegt, das wird er durch den Mund des Propheten aussprechen. So ist das alles in Wahrheit auch gewesen. Dieser prophetische Dienst geschieht nun in verschiedenen Arten. Zunächst einmal in der unmittelbaren, intuitiven Eingebung. Der Geist Gottes kommt über einen Menschen oder nimmt Besitz von einem Menschen oder drängt einen Menschen, mit einem Mal etwas auszusprechen. Während der Prophet das ausspricht, ist sein Verstand nicht ausgeschaltet, sondern er kann mit seiner Vernunft kontrollieren, was er sagt. Das ist schon etwas anders als zum Beispiel im Spiritismus. Ich habe erlebt, wie auch in der Pfingstbewegung Propheten geredet haben, betrieben, dass sie nicht Herr waren dessen, was sie sagten. Aber das ist nicht die Regel. In der Regel weiß der Prophet, was er sagt. Es gibt dazu nicht einmal, was ich sage, ist alles falsch. Aber ich unterscheide zwischen echter Prophetie, die auch falsch, und unechter Prophetie. Unechte Prophetie ist dort, wo ein Mensch von seiner Seele, von seinem eigenen Denken so erfüllt ist, dass er meint, es wäre eine Wirkung des Heiligen Geistes, aber seine eigene Seele ist so erwricht und so spricht er aus. Und er unterscheidet nicht, dass es nicht die Eingebung ist, sondern dass es seine eigenen Gedanken sind. Aber bei der echten Prophetie, die also eingebungsmäßig geht, da wird einem etwas eingegeben, Gedanken, die man durchaus vorher nicht gedacht haben braucht. Man kann sie auch gedacht haben. Aber während man ausspricht, weiß man, was man sagt. Und darin liegt nun etwas Entscheidendes. Wenn ein junger Mensch im Glauben die Gabe der Prophetie bekommt, dann spricht er aus, was ihm gerade eingegeben wird, und weil er ja noch nicht diese Korrektur hat von der theologischen Erkenntnis her, spricht er manches dumme Zeug aus, manchmal auch etwas sachlich Unrichtiges aus. Er spricht es oft auch in einer kindlichen Art und Weise. In der Pfingstbewegung spricht man ja auch von dem Wachstum auch der Geistesgaben. Je nachdem, wie ein Mensch im Geiste wächst, so wächst dann auch seine Gabe. Wenn aber ein Mensch nun intelligent ist und eine gute biblische und theologische Grundlage hat, dann wird er nie etwas sagen, was mindestens seiner Erkenntnis nach unbiblisch ist. Die Frage ist immer die, ob es jetzt wirklich Jesus war, der aus ihm gesprochen hat. Ob es wirklich der Geist Gottes war, der ihn jetzt befähigte und beauftragte zu sprechen, so spricht der Geist oder so spricht der Herr. Und das in der ersten Person. Eine andere Möglichkeit ist die Vision. Sie kann geschehen oft in einem feststehenden Bild, zu dem dann immer etwas gesagt wird. Es kann aber auch geschehen in einer fortlaufenden Handlung, ähnlich wie in einem Film. In der Regel folgen solchen Visionen auch noch Auslegungen. Auch hier gibt es zwei Möglichkeiten. Einmal die echte und die unechte. Die echte ist auch unecht, aber sie ist nicht keine echte Vision. Die unechte Vision entsteht dem Vermögen des Menschen, sich etwas so plastisch vorzustellen, dass er das sieht, als wenn seine Augen das sehen könnten. Es gibt eine Reihe Menschen, die haben diese Gabe. Bei Künstlern findet man das oft und bei anderen auch. Wenn man ihnen irgendetwas erzählt oder sagt, dann sehen sie das. Ich habe mit einem Künstler gesprochen, der sagte, wenn er nun irgendwie eine Statur modelliert, dann kann es sein, dass er sie vor sich sieht, plastisch, und nach dem Vorbild, das er sieht, arbeiten seine Hände. Er sieht das also. So gibt es auch Menschen, die sehen eine ganze Handlung. Ich war einmal bei einer Frau, auch einer Geistbegabten, und sie berichtete mir, wie sie einmal so einen sehr gesegneten Nachmittag gehabt hat. Sie beschäftigte sich mit der Geschichte des Josef. Nachdem sie alles durchgelesen hatte, der setzt sich dorthin und mit einmal zog an ihrem Geiste die ganze Geschichte plastisch vorbei. Sie sah, wie der arme Josef dort von den Brüdern gepackt wurde, wie ihm in der bunten Mantel ausgezogen wurde. Er sah die ängstlichen Augen, sie sah das, sie hörte, wie er weinte, sah das alles, und so war sie innerlich sehr gesegnet und erquickt. In meinem Gespräch mit ihr stellte ich fest, dass sie diese Begabung hat, nicht nur dieses, sondern sich irgendetwas auch so plastisch vorzustellen. Wenn einer das nicht unterscheiden kann, dann meint er also, das wären Visionen, das sind aber keine Visionen. Echte Visionen werden einem gegeben, plötzlich, ohne dass man daran denkt. Das sind Bilder, die so real vor einem stehen, dass man, ja, wie man das mit den leiblichen Augen sehen kann. Ist klar. Die werden einem eingegeben. Das hat man nicht aus sich heraus. Das sind Eingebungen. Die Frage ist nun also, ist es der Heilige Geist, ist es ein anderer Geist? Andere hören akustisch etwas. Ich habe Menschen kennengelernt, die hörten mit einmal Bibelworte. Andere hörten mit einem Mal Liedverse. Oft in Zeiten der tiefen Bedrängnis, der inneren Not, des Zweifels, wurden sie aufgerichtet und ermuntert durch solche Bibelverse oder durch solche Liedverse. Das muss man doch sagen, kann doch nicht anders sein als von Gott. Denn die wahre Prophetie ist dazu da, dass man auch getröstet wird. Erbaut, ermahnt und getröstet. Ich habe festgestellt, dass solche Menschen, die solche Stimmen hören, gute, eingebungsvolle, tröstende, ermahnende Stimmen, auf der anderen Seite, dass dieselben Menschen aber auch andere Stimmen hören, dass sie oft entsetzlich angefochten werden. Und was mich am meisten damals wunderte, war, dass diese Menschen doch so getröstet wurden, hinterher genauso am Boden lagen wie vorher. Im Augenblick, da waren sie erquickt. Aber das hat nur kurze Zeit gedauert, dann war alles vorbei. Und die Menschen, die möchten wohl gerne von den Anfechtungen frei werden, von den Zweifeln, von den bösen Stimmen und Geistern, begreifen aber nicht, sie können das nicht, sie verstehen nicht, weil es ein und derselbe ist, der ihnen einmal das eine einsagt und das andere einsagt. Denn wenn sich Satan in einen Engel des Lichtes verstellt, dann spricht er ja auch die Sprache Kanaans. Wir wissen, dass bei dem Herrn Jesus, er wurde versucht mit dem Worte Gottes. Und das tut er heute auch noch. Ich bin überzeugt, es gibt viel mehr Menschen, als man denkt, die mit gerade dieser Befähigung begabt sind. Auch Menschen, die gar nicht gläubig sind. Dann besonders diese direkte Anrede, sei es an die Gemeinde, sei es auch an den Einzelnen, dass der Einzelne oder auch eine Gemeinschaft ganz klare Aufträge bekommt, Weisungen von Gott. ich erwähnte schon etwas davon, und besonders, wie tragisch das oft ausgeht. Ich habe einmal jemand gesagt, den Teufel kann man niemals fangen. Der hat immer Ausrede. Das war eine Filzwerin, die das gesagt hat. Und sie wusste gar nicht, wie sie selber genarrt war. Aber das ist wahr. Den Teufel kann man nicht fangen. Und Menschen, die Gaben haben, kann man auch nicht fangen. Immer haben sie eine Erklärung. Man kann sie so mancher falschen Prophezeiungen und Gaben überführen. Sie haben immer eine Ausrede. Und am allerbesten dann, wenn man sagt, der andere ist schuld. Man findet das auch immer. Welch ein Interesse hat der Teufel, dass Menschen ihre Sünden bekennen? Ich erzählte Ihnen gestern, dass sogar durch den Gabendienst Sünden offenbart werden, dass Menschen Buße getan haben. Ich habe in meiner Brieftasche die Anschrift einer Frau. Da passierte Folgendes. Sie war gläubig, gehörte einer Pfingstgemeinde an, ihr Mann war Arzt und war ungläubig und betrog sie. Eines Tages holte er sie von der Versammlung ab und steht in der Tür und wartet auf das Ende der Versammlung, und da fängt eine anwesende Frau an, Hebräisch zu reden. Verzeihung, Lateinisch zu reden. Ganz klar Lateinisch zu reden. Und indem sie nun Lateinisch redet, sagt sie die Sünden dieses Mannes, der da in der Tür steht. So wie mir das berichtet worden ist, kam der Mann dann herein, fiel auf sein Angesicht, bekannte, dass es war, bekannte seine Sünden. Ging dann zur Frau und sagte, entschuldige bitte, vergib mir, was ich dir getan habe. Ach, sagt sie, weißt du, das wusste ich ja schon. Darum bin ich doch hier, um Kraft zu bekommen, um das ertragen zu können. Und dann fragt er jene Frau, sagen Sie, wo haben Sie denn so ein reines Latein gelernt? Und die Frau sagte, das habe ich nirgends gelernt, das kam über mich. Ich habe das nur ausgesprochen. Sowas muss doch verblüffen. Das muss doch echt sein. Ich habe von Johannes Seitz einige Berichte, ich kann das alles nicht vorlesen, die haben eine Zeit lang einmal gebetet. Sie sind regelmäßig zusammengekommen, sie wollten beten um mehr Geist, um mehr Gaben, um mehr Kraft. Und nachdem sie eine Zeit lang so gebetet haben, da brachen diese Kräfte in ihrer Mitte auf. Es müssen ganz gewaltige Dinge geschehen sein. Alle waren begeistert. Unter anderem auch brach dieser prophetische Dienst auf, der die Sünden aufdeckte. So kam ein Freund oder ein Bekannter dieses Johannes Seitz in die Versammlung, und etwa ein 15-jähriges Mädchen, das sagte ihm mit Namen, obwohl sie ihn noch nie gesehen hatte, und nannte ihm seine Sünden öffentlich. Und der Mann nimmt den Johannes Seitz und kommt mal mit mir heraus in ein Nebenzimmer und sagt, bei Gott, das ist wahr. Alles, was die gesagt hat, ist wahr. Und bekannte dort im Beisein von Johannes Seitz seine Sünden. Dann kamen sie wieder hinein in die Versammlung, setzten sich, und wieder sagt das Mädchen, ha, du hast also nicht alles bekannt. Du hast auch einmal, ich glaube, 30 Rappen gestohlen. Wieder sagt der Mann zu Johannes Seitz, komm bitte mit mir heraus. Es ist wahr. Ich habe sie zwar nicht gestohlen, aber ich erinnere mich, mir wurden einmal 30 Rappen zu viel herausgegeben. Ich wusste das. Habe nicht gesagt, habe sie behalten. Der Mann wurde überführt, bekannte es, das kam ans Licht und alles war in Ordnung. Und wie, weiß ich nicht, jedenfalls dem Johannes Seitz wurde die Sache allmählich etwas bunt. Irgendwie ruhte er nicht darin, und so rief er eines Tages mal mehrere seiner Ältesten zusammen. Unten war die Versammlung und oben versammelten sie sich, und Johannes Seitz sagt den Brüdern seine Bedenken und seine Zweifel. Und ein alter, gereifter, lieber Bruder sagt, lieber Bruder Salz, ich fürchte, du stehst ganz dicht davor, die Sünde wider den Heiligen Geist zu begehen. Denn wenn du all diese Kundgebungen, die hier unter uns geschehen, in Zweifel ziehst, dann kannst du die Sünde wider den Heiligen Geist begehen. Wir kennen ja, mir ist das mehr als einmal gesagt worden. Und Johannes Salz sagt, ich will ja nicht die Sünde wider den Heiligen Geist begehen. Ich will dir nur prüfen. Bitte lass uns niederknien und Gott bitten, er möchte offenbaren, ob es sein Geist ist oder nicht. Ich erzählte ihnen, dass ich das auch so gemacht hatte. Und dann kamen sie runter und prompt werden sie angesprochen. Hallo oder Heda oder wie das nun weiß. Was habt ihr getan? Ihr habt rebelliert. Ihr müsst Buße tun, eures Unglaubens und Ungehorsams willen. Ihr habt gegen meinen Geist gesündigt, in dieser Art. Und dann kommt Johannes Salz und sagt zu der betreffenden Person und spricht den Geist an, der aus dieser Person gesprochen hat, jawohl, ich habe Zweifel. Wenn du ein Engel Gottes bist, dann will ich mich gerne dir unterordnen. Wenn du aber kein Engel Gottes bist, dann will ich dir widerstehen. Und sie ging das hin und her und dann beteten sie und dann geschah es, dass mit einmal geistliche, gereifte, intelligente Menschen anfingen zu schreien und zu fluchen. Hin und her in der Versammlung. Und da wurde offenbar, dass es ein falscher Geist war, der Kräfte gewirkt, Zeichen getan hat, der geoffenbart hat und der auch all diese Dinge getan hatte. Johannes Salz berichtet von einem großen Evangelisten. Er lernt ihn irgendwo kennen. Und da sind in ganz kurzer Zeit etwa 3000 Menschen geheilt. Er ist erfasst und überwältigt davon, lädt ihn ein zu einer Missionsreise durch Deutschland. Und fängt gleich oben in Ostpreußen an. Eine gewaltige Verkündigung hat der Mensch. Die Leute kommen zusammen, bekehren sich. Und dann erzählt dieser Evangelist auch von seinen Offenbarungen, die er hat, von seinen Gesichten, von seinen Kundgebungen. Und dann sprechen wir miteinander. Und Johannes Salz sagt, Bruder, das ist vom Teufel. Und der andere schaut vornehm lächelnd von oben auf ihn herab und sagt, mein lieber Bruder, das verstehst du nicht. Und blieb dabei. Und am letzten Abend, oder an einem der letzten Abende, dann sagte dieser Evangelist, so, alle diejenigen, die nun gerne die Geistestaufe haben möchten, die möchten nach vorne kommen, ich will mit ihnen beten, will ihnen die Hände auflegen, damit sie die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Da hat dieser Johannes Salz den Mut gehabt, die ganze Versammlung zu stoppen. Und er sagt, Schluss, das ist nicht von Gott. Hier ist ein Mann, der maßt sich diese apostolischen Vollmachten an, wie sie ein Apostel Petrus und ein Apostel Paulus hatte und hat einfach die Versammlung gestoppt, abgebrochen. Später begegnete er ihm wieder. Und dann war er ein, was sagte er? Er vereinigte die beiden endzeitlichen Propheten, Zeugen, in seiner eigenen Person. Dann war er größenwahnsinnig geworden und als dann die ersten unehelichen Geburten ans Licht kamen, dann war seine Herrlichkeit dahin. Woran erkennt man denn das nun? Ob das echt ist oder nicht echt ist? Gibt es das überhaupt heute noch? Gibt es noch Erscheinungen, Engelerscheinungen? Gibt es das noch, dass Jesus einem erscheint? Als der Herr Jesus in den Himmel fuhr, da nahm ihn eine Wolke auf, von ihren Augen hinweg. Sie sahen ihn nicht mehr. Und von da an ist das Zeitalter des Glaubens angebrochen. Wir leben im Glauben und nicht im Schauen. Und was Gott in der ersten Zeit der Apostel tat, das war eine Zeit des Anbruchs, des Aufbruchs, eine Zeit der Entwicklung. Paulus war ein Apostel und er war ein Prophet. Er konnte sagen, wenn einer ein anderes Evangelium predigt als ich, der sei verflucht. Er konnte sagen, das Evangelium, das ich euch verkündige, ist nicht von Menschen, auch nicht durch Menschen, habt es auch von ihnen nicht gelernt, sondern durch Offenbarung Jesu Christi. Mit dieser absoluten Gewissheit konnte er das sagen. Wir sind sehr dankbar dafür, dass das in der Bibel steht. So wissen wir, dass unser Glaube nicht irgendwie auf Menschenweisheit gegründet ist, sondern dass es wirklich Offenbarung ist. Und jeder, der das glaubt, wird auch die Kraft erfahren. Dann kam ich an die Stelle, die mir Licht gab. Und zwar im 1. Korinther Kapitel 13. Ich müsste noch etwas sagen über den Heiligen Geist selbst. Aber ich denke, das wird dann Bruder Langhammer in den nächsten Abenden tun. Das eine steht fest. Ich denke, darüber sind wir uns alle einig, dass ein Mensch den Heiligen Geist empfängt bei der Wiedergeburt. Nun, wann wird ein Mensch oder wie wird ein Mensch wiedergeboren? Dann ist es einfach kein Wunder, wenn nun ein anderer Geist kommt, so wie ich das auch erlebt habe. Der Heilige Geist wohnt in uns. Wir finden im Epheserbrief, dass wir gesalbt sind mit dem Heiligen Geist. Vielleicht einmal 2. Korinther 1, Vers 21 und 22. Gott ist es aber, der uns befestigt samt euch in Christus, und uns gesalbt und versiegelt und in unsere Herzen als Unterpfand den Geist gegeben hat. Er hat uns versiegelt, er hat uns gesalbt und hat uns als Unterpfand den Geist gegeben. Das gleiche finden wir in Epheser 1, 13. In ihm seid auch ihr, die ihr gehört habt, das Wort der Wahrheit, nämlich das Evangelium von eurer Seligkeit. In ihm seid auch ihr, da ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist oder der Verheißung. Welcher ist das Unterpfand unseres Erbes zu unserer Erlösung? Wann haben wir den Heiligen Geist empfangen? Da ihr gläubig wurdet, schreibt Paulus. Und wenn wir den Heiligen Geist empfangen haben, als wir gläubig wurden, den Geist Jesu, den Geist Gottes, den Geist, der uns die Gewissheit der Gotteskindschaft gibt, müssen wir dann noch darum bitten? Ich möchte das einmal so sagen, dass von daher, schon vom vergangenen Jahrhundert her, der Weg bereitet worden ist der heutigen Pfingstbewegung. Und zwar geschah das durch große Männer Gottes. Moody, Torrey, zum Teil auch Wesley, die haben von der Geistestaufe gesprochen. Das heißt also von einer Erfahrung des Geistempfanges oder des Erfülltwerdens des Heiligen Geistes nach der Bekehrung, nach der Wiedergeburt. Ich habe Berichte, und wenn Sie das Buch von Dallmayr sich kaufen, das gerade angeboten wurde, dann werden Sie finden, er bezeugt von einer Versammlung, die Torre hier in Deutschland gehalten hat, wo es so turbulent zuging, wie es später nur in den extremen Pfingstgemeinden zugehen konnte, weil sie alle um die Taufe mit dem Heiligen Geist beteten. Wenn es so ist, dass der Geist Gottes in uns wohnt, dass der Vater in uns wohnt, dass der Sohn in uns wohnt, dann möchte ich fragen, was brauchen wir noch mehr? Dann haben wir in ihm alles, was wir brauchen. Darum ist auch jede Lehre, die uns anleitet, um den Heiligen Geist zu bitten, falsch, unbiblisch. Und dort, wo das in konsequenter Weise durchgeführt wird, dann kann das einfach gar nicht anders als auch im Irrtum enden. 1. Korinther 13, von Vers 8. Die Liebe höret nimmer auf, so doch die Weissagungen aufhören werden und das Zungenreden aufhören wird und die Erkenntnis aufhören wird. Denn unser Wissen ist Stückwerk und unser Weissagen ist Stückwerk. Wenn aber kommen wird das Vollkommene, so wird das Stückwerk aufhören. Was hier mit Stückwerk übersetzt wird, wird unterschiedlich verstanden. Einige sagen, Stückwerk meint nicht vollkommen. Und darauf stützen sich nun auch viele Pfingster, die sagen, unsere Prophetie ist eben Stückwerk. Das heißt, es kann auch mal was Falsches dabei sein, ist nicht vollkommen. Nicht vollkommen, also kann da mal was Falsches passieren. Deswegen braucht die Gabe nicht falsch zu sein. Wisst ihr, was das für eine enorme Beleidigung Gottes ist? Da sprechen Menschen in göttlicher Autorität, so spricht der Herr. Zur selben Zeit sagen sie aber, ob es wirklich der Herr war, das weiß ich nicht. Es könnte auch Stückwerk sein. Und wenn man sie festnagelt, dann werdet ihr was erleben, wie die Menschen dann hochgehen. Ich habe oft Menschen gefragt, sagen Sie mir einmal, einen einzigen biblischen Propheten, der echt und unecht geweissagt hat, der falsch und richtig prophezeit hat, gibt es nicht. Entweder ein Prophet war von Gott, da war das, was er sagte, göttlich. Oder ein Prophet war falsch, da war, was er sagte, falsch. Ein guter Baum kann nicht böse Frucht bringen. Ein fauler Baum kann nicht gute Frucht bringen. Es gibt keinen Mischgeist. Es gibt wohl verschiedene Geister, aber es gibt keinen Mischgeist. Entweder der Geist ist böse oder ist gut, von Gott oder vom Satan. Es gibt keinen Propheten, der zu gleicher Zeit durch den Geist Gottes Weissagungen sprechen kann, so spricht der Herr, und ein andermal geleitet durch einen anderen Geist. Das ist völlig unbiblisch, das gibt es nicht. Paulus schreibt es aber nicht nur von der Prophetie. Unsere Prophetie ist Stückwerk. Er sagt es auch, unser Erkenntnis ist Stückwerk. Wenn wir das also so deuten wollten, ja, seine Erkenntnis ist ja nun nicht vollkommen, da ist mal was Richtiges, mal was Falsches drin, dann können wir die Bibel ins Feuer werfen. Denn wer von uns kann dann wohl noch prüfen, was bei der Erkenntnis des Paulus von Gott oder nicht von Gott war? Also muss das wohl anders zu verstehen sein. Dasselbe Wort, das hier mit Stückwerk übersetzt wird, finden wir in Kapitel 12, Vers 27. Da steht nämlich, ihr seid aber der Leib Christi und Glieder, ein jeglicher nach seinem Teil. Hier, was mit ein jeglicher nach seinem Teil übersetzt wird, heißt Ekmeros. Dasselbe Wort Ekmeros Da steht auch hier, wenn Luther mit unser Wissen ist Stückwerk übersetzt. Unser Wissen ist Ec Merus. Wie verstehe nun, ein Glied ist an sich vollkommen, aber als Glied ein Teil des ganzen Leibes, ein Teil vom Ganzen. Ec Merus ist also so zu übersetzen, ein Teil vom Ganzen. Und nun sieht die Sache schon anders aus. Paulus sagt, unsere Erkenntnis. Dann hätte man er sich, den Petrus, Johannes, all die anderen Apostel und Propheten. Unser Erkennen ist Stückwerk. Das heißt, mein Geist ist zu begrenzt, um die ganze Fülle der Erkenntnis Gottes fassen zu können. Was der Paulus wusste, was Gott ihm geoffenbart hat, das war richtig. Wir haben ja gehört, mit welch einer Autorität er das verteidigt hat. Aber wir finden in den Briefen des Petrus andere Erkenntnisse als in den Briefen des Paulus. Wir finden, dass Gott dem Johannes andere Erkenntnisse geschenkt hat als dem Petrus und dem Paulus. Wir finden in den Briefen an die Hebräer Erkenntnisse, die wir nirgends anders finden. Sie alle ergänzen sich. Sie alle sind in sich richtig. Aber dem einen hat er das geoffenbart und dem anderen hat er das geoffenbart. Wie reich sind wir heute als die neutestamentliche Gemeinde? Ich will das einmal so sagen, fast klingt das vermessen. Wir sind so dankbar, dass wir nicht nur den Paulus haben, dass wir auch den Petrus haben und den Johannes und den Jakobus und den Judas, dass wir sie alle gemeinsam haben. Denn durch sie alle hat Gott uns den ganzen Ratschluss, die ganze Fülle seiner Erkenntnis geschenkt. Es gibt also von daher nichts, was Gott uns vorenthalten hätte. Alles, was er uns jemals sagen wollte für diesen Äon, für diesen Zeitabschnitt und ich für mich bin überzeugt, bis in manche Ewigkeiten hinein. Alles, was Gott uns sagen wollte, hat er uns hier in seinem Wort niedergelegt. Ich bin überzeugt, das ist meine persönliche Meinung, dass wir in der Ewigkeit, in der anderen Welt, noch von der Bibel her unterrichtet werden. Denn wer könnte von uns schon sagen, ich habe schon das ganze Wort Gottes so erfasst und durchdrungen, dass ich alles weiß. So hat damals der Geist Gottes dem Paulus dies, dem Jakobus das, dem Petrus dieses und so weiter geschenkt. Und derselbe Geist, der führt uns hinein in die Schrift. Wir dürfen doch also ganz gewiss sagen, wenn nun heute einer aufsteht, und uns eine Erkenntnis bringt, die nicht in der Bibel steht. Oder, wie er sich vielleicht ausdrücken mag, die über die Bibel hinausgeht. Lehnen wir das ab. Ja? Ja. Wenn also einer sagt, ich habe von Gott Erkenntnisse bekommen, die über die Bibel hinausgehen, dann sagen wir, das ist falsch. Lehnen wir ab. Alles, was wir wissen müssen, was Gott uns schenken wollte und sagen wollte, hat er uns in seinem Wort gegeben. Vielleicht ist manchen von Ihnen der Missionar Christian Röckle bekannt. Er ist der Gründer der Philadelphia-Bewegung aus Leonberg. Ich habe ein Buch bei mir, ich kann Ihnen das leider nicht mehr vorlesen, aber ich will es Ihnen einmal sagen. Da passierte Folgendes. Er war noch ein nannte er sich Pfarrverweser und dann hatte er die Gewohnheit, sich abends ein Hemd aus dem Schrank zu holen und das Hemd unter sein Kopfkissen zu legen, damit er es morgens bei der Hand hatte. Und eines Morgens holte er unter dem Kopfkissen sein Hemd heraus und stellte fest, dass sein rechter Ärmel von vorne bis zum Ellbogen ganz nass war, obwohl es doch eingewickelt war. Alles andere war trocken. Er fragt dann die Pfarrersfrau, sagen Sie einmal, können Sie sich das erklären? Nein, sagt die. Dann kamen die Brüder zum Gebet, er fragt, könnt ihr euch das erklären? Nein. 10 Tage später das Gleiche. Wieder war morgens der rechte Ärmel ganz nass. Und keiner konnte sich das erklären. Dann wurde er versetzt an einen anderen Ort und 10 Tage später wieder der rechte Ärmel nass, aber nicht nur der Ärmel, sondern auch das Leibchen, das da irgendwie drunter war, ich weiß auch nicht, wie das da war, so schreibt er das jedenfalls, war auch nass. Obwohl das, was da drüber war, das Hemd war trocken und das Leibchen war nass und der rechte Ärmel war nass. Allmählich drang das durch und die tollsten Gerüchte wurden nun von Rückle erzählt und eines Tages bekam er von Gott die Offenbarung. Und zwar nicht nur er alleine, sondern zur selben Zeit unabhängig voneinander eine ganze Reihe anderer Gotteskinder an verschiedenen Orten. Und nun schreibt er dann beim Buch so niedlich, so sehe ich gar keine Veranlassung, euch die Offenbarung zu schreiben. Denn wer sie wissen will, der kann den lieben Gott bitten und dann wird er sie ihm auch offenbaren. Aber um derer willen, die nun dort falsche Gerüchte gestreut haben, will ich einen Teil der Offenbarung geben. Das Wasser ist in der Bibel auch ein Sinnbild für den Heiligen Geist. Von dessen Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen, zum Beispiel, oder der Gnadenstrom. Und nun, weil nun sein rechter Ärmel nass war vom Heiligen Geist, bedeutete das für ihn die Vollmacht zum Schreiben. Und weil das dritte Mal das Leibchen darunter nass war, also war es eine verborgene Vollmacht. Während er früher niemals geschrieben, wo man so Briefe geschrieben, aber keine theologischen Abhandlungen. Aber seitdem er dieses Wunderzeichen bekommen hatte und die Erklärung dazu, dann fing er zu schreiben an. Und zwar, so schreibt er, etwa mögen auch die Schriftsteller des Neuen Testamentes geschrieben haben. Er schrieb, ohne zu denken. Und so schreibt er zu Beginn seiner Abhandlungen, diese Abhandlungen sind nicht entsprungen meinem Beten oder meinem Denken oder Forschen der Schrift, sondern sind unmittelbare Eingebungen, Wort Gottes. Was er dort schreibt, ist also absolut Wort Gottes, so wie es die Briefe des Neuen Testamentes auch sind. Welch ein Mangel für uns, dass wir sie nicht hinter unserer Bibel haben, diese Schriften von Christian Rückle. Wir können ja nicht selig werden ohne sie. Und nun schreibt er, dann hat ihn einer gefragt, sag mal, Bruder Rückle, was du da alles schreibst, das hat der Apostel Paulus aber so nicht geschrieben. Und er gibt als Antwort, warum sollte der Heilige Geist dem Apostel Paulus das damals schon geoffenbart haben, denn das ist ja für diese Endzeit, damals hätte man das nur gar nicht verstanden, denn dann führt einige Bibelstellen an, der Heilige Geist wird in alle Wahrheiten leiten, Paulus selber schreibt, dass sein Wissen Stückwerk ist und so weiter und so weiter. Jedenfalls hat Gott ihm etwas geoffenbart, das nicht in der Bibel steht, was jetzt für diese Endzeit da ist. Und wenn wir das lesen, was er schreibt, da sind 99% richtig. Er schreibt, man darf nicht lügen. Das ist doch richtig. Er schreibt, man darf nicht stehlen. Man muss einen heiligen Wandel führen. Man muss an Jesus Christus glauben. Er schreibt alles, was richtig ist. Und weil da so viel Richtiges ist, merkt man gar nicht, wie die Gesamttendenz seiner Schriften am Ziel vorbeigeht. Das ist die gefährlichste Lüge, die mit der meisten Wahrheit vermischt ist. Wir müssen also sagen, dort, wo ein Mensch nun Erkenntnisse über die Bibel hinaus bekommt, das lehnen wir ab. Dasselbe steht aber auch hier für Prophetie. Also, dann schreibt er, Wissen ist Stückwerk, Weissagen ist Stückwerk. Wenn aber kommen wird das Vollkommene. Und hier ist nun ein Wort, über das viele stolpern. Ich habe oft gedacht, wenn Martin Luther gewusst hätte, wie viel Verwirrung gerade diese Übersetzung angerichtet hat, er hätte gewiss das korrekter übersetzt. Sowohl Stückwerk als auch Vollkommene. Ich habe vor kurzem einmal bei einer Lehrerin gelesen, sie hat dort ihre Arbeit geschrieben für das zweite Lehrerexamen, und darin berichtet sie aus bestimmten Quellen, dass Martin Luther früher auch Offenbarungen gehabt hat. Aber er erkannte das als von Satan. Während sein Mitstreiter Thomas Münzer auch Offenbarungen hatte, aber den Offenbarungen glaubte. Und Luther hätte ihn oft gewarnt, das ist vom Teufel, was du da hast. Wir haben das Wort genügt uns. Aber Thomas Münzer verließ sich auf seine Offenbarungen und sein Ende kennen wir. Dort in Münster, glaube ich, sieht man noch den Käfig, in dem er aufgehängt worden ist. Einfach aufgrund seiner Offenbarungen. Und dieser Martin Luther, der hat nun hier gar nicht geahnt, in welch eine Schwierigkeit wir heute gekommen sind. Das Wort, das hier mit vollkommen übersetzt wird, totelaion, das kann man übersetzen vollkommen. Man kann es aber auch übersetzen mit dem Ganzen oder mit der Zusammenfassung. Es gibt noch viele andere Möglichkeiten, dieses Wort zu übersetzen. Und wenn nun einer die Bibel übersetzt, dann hat er nun solch ein griechisches oder hebräisches Wort und überlegt nun, welches Wort gebrauche ich nun, um es zu übersetzen? Wenn Luther nun nicht Stückwerk geschrieben hätte, sondern unser Weissagen ist ein Teil vom Ganzen und unsere Erkenntnis ist ein Teil vom Ganzen, wenn aber nun kommt ja ein Gegensatz zu dem, was er vorher geschrieben hat. Und das Gegensatz vom Teil vom Ganzen ist doch einfach das Ganze oder die Zusammenfassung. Wenn er also geschrieben hätte, unser Erkennen ist nur teilweise, es gibt auch einige Bibelübersetzer, die sagen direkt teilweise, und unser Erkennen ist teilweise, wenn aber das Gegenteil von teilweise, nämlich das Ganze kommen wird, dann hört das teilweise auf. Und nun verstehen wir, das Ganze, die Zusammenfassung, man einfach die Zusammenfassung aller derer Erkenntnisse, die Paulus hier meint. Seine, des Petrus, Johannes, Jakobus, Judas und so weiter. Das haben wir in der Bibel. Da haben wir nun die Zusammenfassung aller göttlichen Erkenntnisse. Den ganzen Heilsplan hat Gott uns niedergelegt. Dasselbe gilt aber auch nun für die Prophetie. Paulus war ein Prophet. Und wenn wir seine Schriften lesen, dann merken wir, wie treffend er unsere heutige Zeit charakterisiert hat. Er schreibt von dem Antichristen, der sich setzen wird in den Tempel. Wir finden den Johannes als Propheten, wie er die Offenbarung bekommen hat und geschrieben hat. Petrus war ein Prophet. Was keiner von den beiden anderen geschrieben hat, hat Petrus geschrieben von der Atomzertrümmerung. So sehen wir, waren sie alles Propheten. Jeder hat prophezeit. Was jeder prophezeit hat, war richtig. Aber es war nur ein Teil vom Ganzen. Wir haben nun die Zusammenfassung aller göttlichen Prophezeiungen im Alten und im Neuen Testament. Alles, was die Endzeit angeht. Wenn nun heute also uns einer eine Prophezeiung über die Endzeit bringt, und besondere Offenbarungen bekommen hat, dann dürfen wir sagen, ist falsch. Was wir wissen müssen von der Endzeit, das hat Gott uns in genügender Genauigkeit in seinem Worte niedergelegt. Zeit und Stunde nicht, aber alles andere wissen wir. Wenn nun also ein David Wilkerson eine neue Schau hat, eine neue Offenbarung über die Endzeit, dann muss ich sagen, das ist nicht der Heilige Geist. Unser Erkennen ist Stückwerk. Wenn aber die Zusammenfassung kommen wird, dann hört das teilweise auf. Jetzt brauchen die Einzelnen nicht mehr teilweise Offenbarungen zu bekommen, nachdem wir in den Worten Gottes in der Bibel die Zusammenfassung aller für uns gültigen Offenbarungen haben. In der Bibel finden wir den Geist der Prophetie. Und dort, wo Menschen nun in der Bibel lesen oder das Wort Gottes hören, da werden sie erfahren, wie dieser Geist der Prophetie wirksam wird. Es ist wohl kaum ein Wortverkündiger, der nicht erfahren hat, wie hinterher Menschen zu ihm gekommen sind und haben gesagt, lieber Bruder, was Sie heute gesagt haben, das trifft ganz meine Situation. Mich haben manche Leute ausgeschimpft, wie ich dazu käme, sie öffentlich bloßzustellen. Ich wusste es nicht. Oder wie oft lesen wir in der Bibel, wenn wir das Wort lesen oder wenn wir das Wort hören, mit einmal bekommen wir ganz klare innere Erleuchtung. Jawohl, so soll man nicht gehen. Wie man einer hat berichtet, dass er durch das Lesen oder das Hören des Wortes Gottes die Gewissheit bekam, dass er nun sein Leben Gott übergeben sollte, auch zum missionarischen Dienst. Bis in die Einzelheiten hinein. Wir finden in der Bibel so viele, ich möchte einmal sagen, Sündenkataloge, dass jeder Mensch, der aufrichtig die Bibel liest und Gottes Wort hört, in seinem Gewissen überführt wird. Das ist bei mir auch. Wir brauchen gar keine besonderen Offenbarungen mehr, die uns sagen, was Sünde ist. Was Sünde ist, das sagt uns das Wort Gottes. In unserem Gewissen werden wir überführt. Natürlich gibt es manche Menschen, die in einer gläubigen Gemeinde in Sünden leben und vielleicht auch beharrlich und willentlich und bewusst in Sünden leben wollen. Das ist gewiss ein Schaden. Ich habe in meinem Leben oft erfahren, wie solche verborgenen Sünden einzelner Gemeindeglieder offenbar geworden sind. Nicht durch prophetischen Dienst, nicht durch außerordentliche Offenbarungen. Der Herr der Gemeinde, der wird es offenbar machen. Es kam alles ans Licht. Aber viel schlimmer als Sünden einzelner Glieder der Gemeinde ist eine falsche Lehre und ist ein falscher Geist. Als der Paulus in Philippi war, da war dort jene Wahrsagermacht, die rief, das sind Menschen Gottes des Allerhöchsten, die euch den Weg des Heiles zeigen. Hatte der Teufel ein Interesse daran, dass sich Menschen bekehrten? Wir dürfen sagen, dort wo Menschen durch einen solchen satanischen Dienst zum Glauben kommen, da werden sie zu einem anderen Jesus geführt. Da können die sich gar nicht richtig bekehren. Solche Menschen kränkeln ihr ganzes Leben hindurch. Paulus trieb diesen Wahrsagergeist aus. Wir brauchen keine besonderen Offenbarungen. Wir brauchen keine außerordentlichen Geisteskundgebungen. Gott hat uns sein Wort gegeben. Damit ist die Zeit um. Was hier steht von Prophetie und von Weissagung, da steht hier auch vom Zungenreden. Ich weiß, man kann später auch noch auf die kommenden Verse kommen hier, 1. Korinther 13, von Vers 11, 12 und 13. Ganz gewiss spüren wir hier auch einige Züge für die Endzeit drin. Vielleicht ist uns das eine Hilfe, wenn wir das erkennen, dass in vielen Prophezeiungen des Alten und des Neuen Testamentes mehrere Zeiten angesprochen waren. Zum Beispiel sagt Jesaja, Gott wird dir ein Zeichen geben. Ein Kind wird euch geboren werden. Nein, eine junge Frau wird einen Sohn gebären, dessen Name wird sie Immanuel heißen, das heißt Gott mit uns. Und nun sagt er weiter, ehe dieser Junge unterscheiden kann Böses von Gutem, dann geschieht etwas. Dann wird das Land frei sein von diesen beiden Königen, vor denen wir jetzt graut. Es war so zunächst einmal ein Zeichen für die damalige Zeit, dass der König wusste, aha, es dauert etwa noch so 2-3 Jahre, dann sind wir frei von den Königen. Das geschah dann auch. Aber gleichzeitig hatte diese Prophezeiung auch eine Prophezeiung auf das Kommen des Herrn Jesu. Und so finden wir auch hier in Versen des Kapitels 13 diese doppelte Prophezeiung. Einmal eine Prophezeiung für die nahe Zeit, denn der Paulus ahnte noch nicht, als er diesen Brief schrieb, dass dieser Brief einmal ein Teil der Heiligen Schriften sein würde. Er konnte in aller göttlichen Vollmacht sagen, das ist Gottes Wort. Aber dass es einmal ein Bestandteil der Bibel werden würde, das wusste er nicht. Aber eines ahnte er, das wusste er, es wird einmal die Zusammenfassung all dessen kommen, was Petrus, Paulus, Johannes und sie alle haben. Gott wird es seinem Volk einmal schenken. Wie das kommen würde, wann das kommen würde, das wusste er nicht. Aber es geschah in dem Kanon unserer Bibel. Was er also schreibt für Prophezeiung und für Erkenntnis, das schreibt er auch hier von der Gabe der Zungenrede. Die Liebe hört nimmer auf, so doch die Weissagungen aufhören werden und das Zungenreden aufhören wird und die Erkenntnis aufhören wird. Uns wurde am ersten Abend ein Buch empfohlen, Verschobene Proportionen. Ich möchte Ihnen wirklich raten, das Buch zu lesen. Und der beschäftigt sich auch gerade mit diesem Thema sehr eingehend. Das Zungenreden, von dem habe ich am ersten Abend ja sehr begeistert gesprochen. Und manch einen von Ihnen mag das befremdet haben. Und ich kann das einfach nur sagen, es ist schon etwas Begeisterndes, wenn einer die Gabe der Zunge hatte. Ich sagte Ihnen, dass wenn mein Herz manchmal vor Bitterkeit war und ich in Zungen betete, mit einem Mal wurde es anders. Nach dem Vers, wenn Zungen redet, der bessert sich selbst. Hinterher, dann wurde mir mit einmal klar, wann war denn das immer? Das war immer dann, wenn ich mit der Lehre und der Praxis in der Pfingstbewegung nicht mehr klar kam. Wenn in mir alles rebellierte dagegen, weil ich irgendwie spürte, da stimmt doch was nicht. Und dann habe ich in Zungen gebetet. Und dann war alles wieder klar. Denn der Geist, der mir das Zungenreden eingab, der hat meinen Verstand auch so vernebelt, dass ich nachher alles wieder richtig gesehen habe, obwohl es ja falsch war. Und darum war das mit dem Zungenreden das Letzte, was ich festgehalten habe. Prophezeiung, Auslegung, das war mir klar. Aber das Zungenreden, das habe ich gehalten. Bis ich das Wort hier las, wenn das für Prophezeiung gilt, wenn das für Erkenntnis gilt, dann gilt das also logischerweise auch für das Zungenreden. Von den anderen Geistesgaben steht das nicht, aber diese drei werden genannt. Dann habe ich mich erst einmal ganz still unter Gottes Wort gebeugt. Habe gesagt, gut, wenn das hier steht, dann nehme ich das an, weil es da steht. Und hörte auf, in Zungen zu reden. Aber so schnell geht das nicht. In mir war ja immer noch die Fähigkeit, in Zungen zu reden. Und ich spürte, wie mich das manchmal drängte. Und es kamen Zeiten, da war dieser Drang so stark in mir, in Zungen zu reden, wenn ich betete, dass ich nicht an mich halten konnte. Dass ich dachte, wenn du jetzt nicht aussprichst, was du nun sprechen sollst, dann war mir, als wenn ich mich übergeben müsste. Und damit aber merkte ich, das kann doch der Heilige Geist nicht sein. Selbst wenn es der Heilige Geist gewesen wäre, der mir vorher das Zungenreden eingegeben hatte, und ich würde nun sagen, es war nicht der Heilige Geist, dann hätte ich mich ganz schwer an dem Heiligen Geist versündigt. Aber mich zu vergewaltigen, das würde dem Heiligen Geist nie einfallen. Das tut er nicht. Und da erkannte ich auch, dieser Geist, der mir das Zungenreden eingab, ist nicht der Geist von oben. Wenn das wirklich so ist, war dann meine nächste Folgerung, wenn das wirklich so ist, dass das hier mit 1. Korinther 13 aufgehört hat, dann müssen all die anderen Stellen in der Bibel, die vom Zungenreden sprechen, sich erübrigt haben. Wenn ich den Beweis erbringen könnte, dann würde ich auch damit zufrieden sein. Es mag ganz gewiss durchaus die Möglichkeit geben, dass ich noch einmal zu Ihnen reden werde. Vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt, vielleicht, sage ich, Bruder Langhammer mal, dass er Ihnen sagt, ich habe den Beweis gefunden, aus dem Worte Gottes heraus. Alles, was hier in 1. Korinther 12, 13, 14 vom Zungenreden und von der Weissagung gesprochen wird, das finden wir nun wieder in dem Worte Gottes, aus erfüllt. Gott hat es mir geschenkt, dass ich sehen durfte, was ich ihn gebeten habe. Gib mir Antwort aus deinem Wort, was du damals für heute gesprochen hast. Wir wollen miteinander beten. Lieber Herr Jesus, auch was ich heute Abend gesagt habe, habe ich vor deinem Angesicht gesagt. Du siehst auch heute Abend die Herzen derer, die hier sind. Und immer wieder neu klingt dein Wort auf, und wer aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Du weißt, Herr Jesus, wie manch ein Mensch auch in unserer Mitte mit einem solchen Brandmal in seinem Gewissen umherläuft, weil er nicht nur einmal, weil er mehrere Male durch deinen Heiligen Geist überführt worden ist, dass auch bei seinen Gaben etwas falsch ist, dass es nicht dein Geist ist. O Herr, wir flehen für sie alle zu dir, dass sie willig sind, der Wahrheit die Ehre zu geben. Du weißt, Herr, wie manch einer in unserer Mitte innerlich fragend geworden ist. Was ist Wahrheit? Und da hast du gesagt, wer aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Bitte dich für alle die, die mit all dieser Bewegung noch nichts zu tun gehabt haben, dass sie aus Zeugnis und aus dem Wort heraus erkennen, wie gefährlich das ist, dass sie zurückfinden zu dem Wort, damit sie neu erkennen, welch einen Schatz wir in deinem Wort haben, wie du direkt, wie du unmittelbar zu uns redest durch dein Wort. Herr Jesus, dann werden wir neu glücklich, dann werden wir neu froh, und das schenke uns allen. Amen.
Bevor wir heute Abend abschließen und morgen Abend Fortsetzung machen, manche haben vielleicht schlaflose Nächte, vielleicht ist es auch gut so, dass wir innerlich erschüttert und überführt werden von all diesem Irrgeist, möchte heute Abend Bruder Kadel noch ein Wort der Klärung sagen. Er hat selbst hier in dieser Stadt mit vielen anderen Brüdern und Schwestern eine Zeit lang, ist er auf diesem Irrwege gegangen. Und es hatte gestern Abend so den Eindruck, als ob hier immer noch Geschwister sind, die diesen Irrweg gehen. Und das möchte er ganz kurz zurechtstellen. Unsere Zeit ist vorgeschritten, aber das muss sein. Wenn wir uns reinigen und heiligen wollen, dann wollen wir die paar Minuten noch hören. Ich darf darum bitten.
Ich kann nicht viel sagen, obwohl ich eigentlich viel sagen müsste über den falschen Weg, den wir gegangen sind. Es waren sehr liebenswerte Menschen, die uns verführt haben zu diesem falschen Weg. Gestern Abend fragte mich jemand, ja und nun, was wir getrieben haben, war das falsch? Und ich musste sagen, es war alles falsch. Das war nicht Gottes Geist. Was wir getrieben haben, in dem sogenannten charismatischen Kreis bei uns im Hause. Wir hatten Anschluss gefunden an die charismatische Bewegung, wie gesagt, durch sehr liebenswerte Menschen. Und wir hatten da so viele liebenswerte Menschen gefunden, dass wir uns heute noch wundern und darüber freuen, über diese Menschen. Aber das, was sie lehrten und taten, schien alles biblisch richtig zu sein. Schien eine Lücke auszufüllen, die eigentlich da sein musste, wenn wir 1. Korinther 12, 13, 14 lesen. Dann meint man, es müsste noch was sein in der Gemeinde. Es fehlt etwas. Und offenbar, so schien es uns, wird die Lücke hier ausgefüllt. Aber Gott ist sehr gnädig gewesen mit uns. Sehr barmherzig. Nachdem wir einige Jahre diesen falschen Weg gegangen sind und hier in unserer Stadt viel Unruhe gestiftet haben, die Gläubigen werden es gewiss gehört haben, hier und da, da treffen sich welche extra da hinten, denen man Zeit bei Kades, die versammeln sich da zu besonderen Veranstaltungen. Und es waren immer viele Menschen da, die Hunger hatten nach diesem Falschen, was so biblisch klang. Und ich muss heute sagen, Gott hat uns gnädig herausgeführt. Wir stellten eines Tages fest, dass das Kreuz Jesu keinen Platz mehr hat. Das passte gar nicht mehr hinein. Es ging um Gaben, um Gabenträger, es ging um Heilung, es ging um Prophetie, es ging um Botschaften, es ging um Segnung, um all die Dinge ging es. Aber nicht mehr ums Kreuz Jesu, das war nicht mehr da. Es ging nicht darum, dass der alte Mensch sterben muss. Es ging um Gaben, Charismen, Charismen, noch und noch. Und Gott hat uns herausgeführt. Wir haben den Kreis aufgegeben, vor längerem schon. Gott schickte junge Menschen in unser Haus. Und diese jungen Menschen haben noch einmal nachgefragt und haben uns gesagt, ihr habt noch einen falschen Geist. Das ist nicht der Geist Gottes. Und Gott hat uns geführt, dass wir uns lossagen konnten, losgesagt haben von dem falschen Geist, von dem fremden Feuer, das bei uns gefangen hatte, angefangen zu brennen. Und wir können eigentlich nur Jesu Barmherzigkeit preisen, dass er es so gemacht hat. Wir sind vielen diese Antwort noch schuldig. Ich habe noch nirgendwo, oder wir haben nirgendwo öffentlich darüber gesprochen, aber gestern Abend und vorgestern hatte ich den Eindruck, es muss öffentlich gesagt werden, dass wir einen falschen Weg gegangen sind. Nicht den Weg des Gehorsams, nicht den Weg Gottes, nicht den Weg des Glaubens, nicht den Weg der Schrift.